Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird kaum Fußball gespielt.
Mit Marco und Jonas.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren?
Nichts, Derby-Sieg. Arschlecke.
Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast. Es ist Donnerstagabend, also ein bisschen später als sonst, aber die Folge kommt. Mit ein bisschen Ausblick wahrscheinlich dann jetzt aufs Wochenende. Und mit dabei ist Jonas. Moin.
Ja, moin. Auch von mir ein herzliches Hallo zu dieser schönen neuen Folge. Und man mag es kaum glauben, aber ihr hört richtig, 2 Folgen hintereinander, wo Marco und ich beide da sind. Sachen gibt's.
Ja, das ist selten geworden.
Gefühlt auf jeden
und,
Fall.
Und wollen wir direkt mit dem Freitag beginnen?
Ja, können wir gerne machen. BVB Saarbrücken.
BVB Saarbrücken.
Magst
Wie
uns
ging's
was
denn los?
Ja, okay. Dann mache ich.
Dann mach du.
Gut. Es ging damit los, dass es Rot für Michel gibt nach einem Foul an Julian Günther Schmidt. Wie bewertest du das?
Ja, das war natürlich, also ich kann verstehen, warum er Rot gegeben hat. Ich habe das auch live gesehen. Aber es ist natürlich, also es ist natürlich hart einerseits, aber ich kann es durchaus verstehen, da geht das Bein nach oben. Und ich glaube, die kann man geben.
Ja, das
auch wenn es weh tut.
Das würde ich so unterschreiben. Dann ist es ein Distanzschuss von Elongo Yombo zum 1:0 Führungstreffer.
Ja, und was dann, für einer.
Ja, was für einer. Sehen wir häufiger die Saison.
Das war fast schon Tor des Monats. Wenn es nicht in der zweiten Mannschaft war, dann
ja.
Wäre dann, obwohl dann Dortmund wird da relativ viel, also wenn das in der Auswahl kommt, glaube ich zwar nicht, weil das der Exklusivrecht liegt ja bei Magenta. Aber das war schon ein schönes Tor, also muss man sagen.
Ja, das unterstütze ich so. Und danach ist Julian Günther Schmidt wieder im Fokus. Er schießt nämlich, dieser wird geblockt. Dann hat Gauss eine Chance nach Ecke, aber auch die findet den Weg nicht ins Ziel. Julian Günther Schmidt erneut im Fokus, dieses Mal auf den Torwart per Kopfball. Hetwer mit einer Chance für die Dortmunder, allerdings ist dort der Winkel zu spitz. Böder mit dem Schuss, den kann Ostrzynski aber überragend halten. Und dann ist es Rabihic und Brünker, die eine Doppelchance vergeben. Und am Ende macht Zeitz nach Freistoß per Kopf das 1:1 zum Ausgleich und das meiner Meinung nach auch verdient. Somit trennen sich Dortmund und Saarbrücken 1:1. Beide kommen nicht so wirklich vom Fleck, bleiben da im Tabellen-Niemandsland, wo sie sind. Und ich glaube, für beide gilt eigentlich nur noch, ja komm, die Saison irgendwie vernünftig zu Ende spielen und dann im nächsten Jahr schauen, wie es weitergeht.
Ich habe das Spiel ja live gesehen und ich fand, Saarbrücken hat auf lange Strecke tatsächlich gar nicht so viel angeboten gegen 10 Dortmunder. Und Dortmund hat das gut gemacht. Also am Ende hatten sie natürlich schon Chancen, Saarbrücken. Und ja, das 1:1 ist dann, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Aber der Punktgewinn für Dortmund ist absolut verdient, wie sie sich verkauft haben.
Ja.
Das zu 10.
Absolut. Und dann gab es ja noch, zumindest auf Seiten der Dortmunder, am Transfer-Deadline-Day ein paar Deals. Denn die Talente Henry Blank und Julian Rajkov sind gewechselt. Rajkov zurück in seine Heimat in die Niederlanden zu Ajax Amsterdam. Henry Blank sucht sein Glück in Salzburg. Und um auf Thiago Estevao, den verletzten Torhüter, zu reagieren, hat man noch Leon Klusmann unter Vertrag genommen. Die Hinrunde spielte er noch bei Hessen Kassel, war da allerdings ohne Einsatz. Also mal sehen, was in Dortmund da passiert. Ich würde sagen, mit Rajkov und Blank verlassen da 2 sehr wichtige Spieler, die Dortmunder Amateure. Und perspektivisch gesehen hat der BVB für die Bundesligamannschaft da auf jeden Fall zwei riesen Talente verloren. Saarbrücken hat indes nichts gemacht.
Ja, genau. Saarbrücken hatte aber eine Sache noch gemacht, nämlich beziehungsweise nichts gemacht trifft es auch, denn es war eigentlich angesetzt, das Pokalspiel Gladbach gegen Saarbrücken, und uns beiden war eh klar, dass wir es nicht sehen können, weil wir nicht da sind. Aber es fand nicht statt. Es konnte keiner sehen.
Richtig.
Denn in Sandhausen, wollte ich sagen, in Saarbrücken hat man mal wieder Probleme mit dem Platz. Denn es ist ja das alte Ding, Wasser läuft nicht ab in diesem Stadion. Man hat riesige Probleme mit dem Rasen.
Und wer auch immer das Ding geplant hat, hat reingeschissen.
Ja, die haben sich damals ein bisschen Geld gespart beim Rasen. Auch wenn das ganze Stadion, der ganze Umbau alles andere als günstig war. Ja, das ist eigentlich ein reines Chaos, dieses Stadion. Das ist Wahnsinn.
Sagen wir
es
mal so.
Und es ist auch unprofessionell, ne? Also wenn da, wenn du da irgendwie 2 Stunden vor Anpfiff das Spiel absagen musst, die ganzen Fans, also auch Auswärtsfans natürlich schon angereist sind, und du dann sagen musst, ja, wir wollen gerne aufsteigen, zweite Liga und so, und dann, ja, machst du halt sowas, ist unprofessionell, aber am Ende, wie willst du es ändern, ne? Also.
Richtig. Im Endeffekt wurde da an der falschen Stelle gespart.
Genau, und das Spiel am Wochenende jetzt gegen Haching wurde auch abgesagt.
Überraschend.
Ja. Also ich finde, da muss dringend gehandelt werden im Sommer, dass da irgendwie was installiert wird, dass das besser funktioniert, weil so kann es nicht weitergehen.
Du musst halt irgendwie im Zweifel nochmal was umbauen.
Ja.
Und das ist jetzt in der Folge teurer, als wenn sie es gleich gemacht hätten.
Genau.
Guter Pfusch ist eben keine schlechte Arbeit, aber in dem Fall war halt schlecht gearbeitet. Machen wir weiter.
Jo.
Dann erzähl uns mal was zu Haching gegen Ferl.
Ja. Tass hatte die erste kleine Chance. Dann daraufhin Skalatidis auf der anderen Seite völlig frei, aber haut den Ball drüber. Dann kann sich Keller irgendwann durchsetzen und schiebt einen zum 1:0 für Haching. Fetch nochmal mit einer Chance, aber der Winkel war zu spitz. Und Skalatidis scheitert an Unbauen. Also ein Spiel, wo es nicht allzu viele Highlights gab, meiner Meinung nach. Und ich denke, Haching hat dieses Spiel auch völlig verdient gewonnen.
Ja.
Also waren in meinen Augen die bessere Mannschaft. Und mausert sich so nach und nach mit ihren Punkten in der Tabelle. Und müssen sich, glaube ich, nach unten hin nicht so viel Sorgen machen.
Nein, das würde ich so unterschreiben. Und auch die haben auf dem Transfermarkt nochmal hingelangt, denn es kommt wahrscheinlich Yannick Stark. Der hat bis September 23 bei Manisa gespielt und ja, hatte sich jetzt zuletzt in Unterhaching fit gehalten und unterschreibt da jetzt wohl einen Vertrag. Wie lange, weiß ich aktuell nicht, aber die Spielberechtigung ist wohl vorhanden. Und auch die Ferler haben ein bisschen was gemacht am Transfer-Deadline-Day. Warum war das so speziell mit ansprechen? Wir hatten ja in der letzten Folge da nicht drüber reden können, aufgrund der zeitlichen Terminierung. Aber am 31. beziehungsweise auch am 1. am Deadline-Day passierte Folgendes. Robin Friedrich und Nick Otto sind jeweils gewechselt, beide zu Paderborn in die zweite. Ferl hat dabei Friedrich per Leihe dahin abgegeben und Nick Otto ist fest dahin gewechselt. Dort wurde der Vertrag aufgelöst. Und zu Adrian Fein wurde uns geschrieben, der Mann hat einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres. Das noch als kleiner Nachtrag. Ich hatte ja bereits letzte Woche davon gesprochen, dass sich Ferl da mit Adrian Fein verstärkt hatte.
Mhm.
Das zu den Transfers.
Sehr gut. Ja, kommen wir zum Aufsteigerduell, oder?
Gerne, gerne, Lübeck-Ulm.
Dann sag uns mal, was da passiert ist.
Ja, ein bisschen was. Es ging damit los, dass Robin Velasco nach einer Flanke übers Tor zielt. Ein Distanzschuss von Allgeier landet ebenfalls überm Tor. Dann ist Beleme ein Offensivspieler der Lübecker, der nicht an den Ball kommt nach einem schönen Pass. Er ist Neuzugang, zuletzt in Ingolstadt gespielt, aber gehört eigentlich dem HSV. Carsten Hofer dann nach Billard-Kopfball zum 1:0. Velasco setzt sich gut durch, schiebt den Ball aber am Tor vorbei. Strompf hat eine Chance, die Klevin überragend hält. Chesser, der dann aus der Distanz schießt, da geht der Ball leicht drüber. Und Meier ist reaktionsschnell als Erster am Ball und erzielt dann in der Folge das 1:1, womit auch dieses Spiel 1:1 endet. Womit die Ulmer tendenziell besser leben können, weil für Lübeck geht es um jeden Punkt. Aber nach der Kritik letzte Woche in Richtung Lübeck und Florian Schnochenberg war es jetzt schon eine Leistungssteigerung im Vergleich. Und von daher, ja. Respekt, kann man nämlich schon sagen, hier einen Punkt gegen Ulm zu holen.
Du sagtest, nach Ulm kann damit besser leben. Da würde ich sogar fast nicht mitgehen, weil ich glaube, dass Lübeck damit auch ganz gut leben kann. Gegen den Tabellendritten einen Punkt zu holen, ich glaube, das ist völlig okay.
Ja, aber ja, aufgrund
gut, es war ein Heimspiel, vielleicht war mehr drin, ja.
Richtig. Ich würde schon sagen, für Lübeck war, hätte durchaus mehr drin sein können.
Ja. Ja, und Lübeck hält natürlich unten den Anschluss, also da ist noch lange nichts verloren, aber ja, muss jetzt langsam punkten, also da müssen jetzt langsam wirklich dicke Punkte her. Gerade die Torausbeute vorne ist ziemlich schlecht.
Ja.
Und ja, muss was kommen. Aber bei Lübeck sehe ich im Gegensatz zu anderen Clubs das Licht am Ende des Tunnels. Der Tunnel ist gar nicht so lang wie bei anderen Mannschaften.
Richtig. Und Thema Deadline Day, ganz kurz gesagt. Bei den Ulmern ist nur was auf der Abgangsseite passiert. Rühle ist nach Illertissen gewechselt und Grützinger nach Steinbach-Haiger. Auf der Zugangsseite passierte bei Ulm nichts und Lübeck hat eben den angesprochenen Dauda Belemé nur verpflichtet, nachdem er für Ingolstadt in der Hinrunde spielte, 18 Spiele machte, eine Vorlage gab, ist er nun für die Rückrunde beim VfB Lübeck, kommt aber aus der Jugend des HSV.
Jo.
Viel gibt's da nicht mehr zu sagen.
Nö, genau.
Aber ich weiß, wo es noch was zu sagen gibt.
Nämlich?
Sandhausen gegen Halle. Und das könntest du gerne machen.
Ja, es ging nämlich los, dass Weik draufhält und Greil, beziehungsweise das war schon ein bisschen im Spiel, aber ja genau, Weik hält drauf und Greil kommt noch dran und erzielt das 1:0. Dann Ben Baller nach einer Ecke, der völlig frei ist, aber drüber den Ball setzt. Dann nach einer Ecke ist Greil am Pfosten, aber trifft leider nur den Pfosten. Und Pink setzt sich durch, schiebt dann aber am freien Tor vorbei. Dann gab es noch einen Weitschuss von Lofolomo. Ja, und am Ende fällt Berko und es gibt Elfmeter. Und würdest du sagen, das war ein Elfmeter?
Ich habe die Szene gerade nicht richtig im Kopf. Ich war aber der Meinung, dass ich finde, dass man ihn geben kann, aber nicht geben muss.
Ja. Das würde ich auch sagen.
Sowas hatte ich im Kopf.
Genau, und der Elfmeter wird dann verwandelt und damit ist es unentschieden besiegelt. Halle holt sich einen Punkt in Sandhausen und bleibt weiterhin ganz, ganz knapp über den Abstiegsplätzen. Aber, naja.
Halle ist das ewige, ne?
Halle ist wirklich das ewige Spiel, ne? Also Sandhausen, müssen wir klar sagen, war die deutlich bessere Mannschaft.
Ja.
Also nur am Anfang hat Halle eigentlich ein bisschen was gezeigt. Und ja,
aber sie haben im
Normalfall verliert Halle.
Dichter gekriegt.
Ja. Beziehungsweise Sandhausen hat ihre Chancen noch nicht genutzt, ne?
Richtig. Ja, keine Ahnung, ich weiß damit nichts anzufangen. Irgendwie ist das jedes Jahr bei Halle das gleiche Problem.
Aber Sandhausen.
Dann funktioniert die Offensive nicht, dann ist es die Defensive, die funktioniert, dann funktioniert die Defensive nicht, aber die Offensive, irgendwie ist da nie die Konstant, dass mal beides ganz gut funktioniert.
Genau, und Sandhausen verliert so ein bisschen den Anschluss nach oben, also mit einem Sieg hätten sie auf Platz 4 einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz gehabt. Jetzt haben sie schon 3, gut, geht noch, zwei andere Teams, Ingolstadt und Essen, sind vor ihnen. Und ich glaube, das wird die ein bisschen gewurmt haben, dass sie das nicht gewonnen haben.
Ja, zumal sie es hätten gewinnen müssen.
Ja. Ja, aber alle, also wenn man den Punkt abzieht, dann wäre man auf dem Abstiegsplatz gewesen. Aber so hält man sich noch drüber. Und ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Ich glaube, ja, man muss es abwarten. Also die Defensive ist miserabel eigentlich. Die Offensive ist dafür gut. Und irgendwo wird sich das einpendeln. Die Frage ist, ob im roten Bereich oder drüber.
Richtig. Stand jetzt können sie noch davon, oder profitieren sie davon, dass die, die unter ihnen stehen, einfach wirklich auch noch mal eine Schippe schlechter sind.
Mhm.
Aber es muss halt, die müssen halt gucken, dass sie ihre Offensive im Gang behalten, in dieser Qualität, dass die weiterhin so scored. Und parallel müssen die halt versuchen, ihre Defensive echt vernünftig dicht zu kriegen und Konstanz reinzukriegen. Dann bleiben sie auch sicher drin, aber solange das nicht gegeben ist. Oh, ich sag mal so, das wird für Halle Richtung Fotofinish gehen.
Hm. Ich finde, Halle spielt noch, so blöd es klingt, den konstantesten Fußball. Also,
ja.
Halle spielt eigentlich immer auf einem Niveau und man weiß halt noch nicht, ob das Niveau reicht.
Ja, ich finde, es gibt, ja, gehe ich bedingt mit, weil ich halt finde, dass defensiv einfach Konstanz fehlt.
Ja, konstant schlecht, also so meine ich das. Also man spielt halt immer konstant, dass man defensiv halt über die gesamte Saison ziemlich scheiße ist. Vorne ist man die gesamte Saison gesehen ziemlich gut. Und und das ist konstant schwach, aber nicht extrem schwach. Also,
nee, weil es immer noch Teams gibt, die schwächer sind.
Genau, es ist halt eine als Note gesehene 4-. Und die Frage ist, stark versetzungsgefährdet natürlich.
Halle ist für mich so ein bisschen, finde ich, wenn du dieses Thema Noten jetzt rausbringst, ja, die sind eigentlich die ganze Zeit über das Jahr hinweg nicht gut. Aber dann ist so kurz vor Zeugniskonferenz, ja, hier kann ich nochmal Referat machen.
Genau.
Und das ist halt deren Offensive, die halt mehrfach gerettet hat, ne?
Ja, das ist ein ganz gutes Referat.
So. Thema Transfers, kurz und schmerzlos. Beide haben nichts gemacht am Deadline Day.
Jo. Dann können wir ja weitergehen.
Jo, Aue 60.
Du bist dran.
Ein sogenanntes Traditionsduell. Und es ging damit los, dass Sijaric am Tor vorbeischlänzt. Guttau trifft dann den Pfosten. Aue kann den Ball dann in der Folge klären. Burestaschi dann nach einer Flanke von Sijaric über das Tor. Guttau mit einer Chance, die Dahnhof aber blocken kann. Lakenmacher nach Ecke mit einer Top-Chance. Mennel holt den überragend raus. Seitz zieht einfach mal dann aus der Distanz ab. Knallt den Ball allerdings übers Tor. Steinhardt fault dann und es gibt die rote Karte. Die Folge, große Folge hat das nicht. Aber wie bewertest du die rote Karte?
Ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Das war völlig, völlig überhart. Steinhardt war es. Und
richtig.
Dann gab es folgerichtig rot.
Richtig, und Seitz ist es dann nochmal kurz vor Schluss, der den Ball allerdings wieder weit drüber zieht. Somit endet das Spiel 0-0. Ja, faires Ergebnis. Aue kann in den letzten 5 Minuten mit der roten Karte, aus der roten Karte auch nichts mehr machen. Und da handeln wir mal kurz den Transfer-Deadline-Day bei beiden Teams ab, denn es ist nur passiert, dass Martin Mennel seinen Vertrag verlängert hat, also er bleibt noch ein Jahr länger. Seit 2008 spielt er jetzt für Aue, bleibt bis 2025. Okay. Und die Löwen haben sich auf der offensiven Außenbahn nochmal verstärkt. Nämlich haben sie Semi Güler geholt von Hansa Rostock. Für die Defensive haben sie geholt Max Reintaler von SVW in Wiesbaden. Und jetzt kommt nämlich der Außenspieler, den ich ansprechen wollte. Sie haben verpflichtet Abed Nankishi von Werder, zuletzt 1,5 Jahre für Herakles Almelo gespielt. Er darf jetzt also für ein halbes Jahr nochmal sein Glück in Liga 3 in München versuchen. Auf der anderen Seite haben sie Elliot Muteba abgegeben. Der Mann hat 21 Regionalligaspiele gemacht, 12 Tore, 4 Vorlagen. Ach nee, den haben sie auch geholt. Pardon, mein Fehler, da kam ich jetzt durcheinander. Also auch da haben sie nochmal einen Offensiven geholt. 60 rüstet sich damit ganz klar gegen den Abstieg, für den Abstiegskampf. 4 meiner Meinung nach gute Spieler. Und ja, Nankishi durfte 7 Minuten ran. Rheintaler durfte von Beginn an ran. Güler hat ganze 25 Minuten bekommen und Muteba war nicht im Kader.
Ja, für mich das Spiel so ein kleiner Dämpfer, so für 60, die mir eigentlich zuletzt ganz gut gefallen haben unter dem neuen Coach. Aber dieses Spiel hätte Aue gewinnen müssen. Meiner Meinung nach, die waren das stärkere Team. Und ja, wie gesagt, das ist ein kleiner Dämpfer. Wir kommen ja gleich nochmal ganz kurz, oder wollen wir es jetzt machen?
Nee, das lass uns das am Ende machen. Gemacht. Sonst.
Jetzt, okay.
Ja, oder weißt, wir machen es am Ende.
Also, ich meine das Nachholspiel.
Ja, ich weiß.
Ja, lass uns doch am Ende, dann passt ja, das zeitlich besser.
Machen wir dann.
Okay.
Dann erzähl uns mal was zu dem Gegner des Nachholspiels und Freiburg. RW Essen gegen den SC Freiburg.
Mhm.
Kurz und schmerzlos. Ein
ja, so kurz. Das ist natürlich ein turbulentes Spiel gewesen. Es ging nämlich direkt los. Vonic mit einer Chance per Kopf, den Upov aber stark hält. Dann legt Obus auf Eisfeld, der kann dann zum 1-0 versenken. Dann Bichsel gefühlvoll auf Bauer, der dann zum 1-1 ausgleicht. Richtig schön. Ach nee, das war noch nicht die Kombi, nee. Aber jetzt Bauer, Al-Ghadoui mit richtig schöner Kombi, Doppelpass zu 2-1. Also auf dem Rasen wirklich jenseits von Gut und Böse. Also, dass man das noch Rasen nennen darf, ist wirklich.
Nee, das war ein Kartoffelacker von Bauer Bunke.
Unglaublich. Dann Vonic, der den Ball nach dem Pass von Obus knapp über die Linie zum 2-2 bringt, wo man dann auf den ersten Blick noch nicht so unbedingt gesehen hat, ob er drin war oder nicht, aber der war drin. Und ja, dann steht Marino frei und macht die erneute Führung für Freiburg, das 2-3. Kaiser zieht dann einmal ab vom Strafraumrand, ich glaube, das war an seinem Geburtstag. Und macht das den 3-3 Ausgleich und zum Schluss wird Obus gefoult und Dumbuya versenkt einen Elfmeter. Würdest du sagen, das war ein berechtigter Elfmeter?
Ich fand ja. Ich fand, es war okay.
Es war okay und es war einfach ein super dummes Foul. Richtig. Also.
Da wurde halt Dummheit bestraft.
Genau. Ja, und Essen gewinnt also ein Spiel, wo ich tatsächlich auch gerne im Stadion gewesen wäre. Das wäre bestimmt ein geiles Spiel gewesen. Genau, Essen kann oben dran bleiben.
Ja.
Und tut sich natürlich schwer gegen Freiburg, die aber überraschend stark gespielt haben, fand ich.
Ja, ich finde aber, dass Freiburg dieses Spiel nicht verlieren darf.
Ne, wenn du 3 Tore schießt, meistens.
Du darfst nicht verlieren, weil du halt ausgeglichen hast und zweimal in Front warst.
Hm.
Das Spiel darfst du nicht verlieren, aber das ist dann halt auch die Schlinge des Abstiegskampfs. Oh. Und
ja,
60 sag ich schon. Essen hat sich da nicht beirren lassen und hat, ich sag mal, so im Stile einer ambitionierten Mannschaft gespielt, weil sie bei sich geblieben sind, ruhig geblieben sind. Jeder hat für jeden gearbeitet und sie wussten, okay, wir kommen hier zu unseren Chancen. Und es hat am Ende funktioniert und gereicht.
Man muss bedenken, Freiburg hat einfach gerundet ein Sechstel seiner gesamten Saisontore in diesem Spiel geschossen.
Ja.
Nämlich 3 Stück.
Trotzdem darfst du dieses Spiel nicht verlieren.
Nee, auf keinen Fall.
Aus Freiburgs Sicht. Für Essen aber ich bin gespannt, natürlich super.
Ich bin gespannt, wie es für Freiburg weitergeht, weil also mit der Leistung, mit den Kombinationen auf einem jetzt noch auf dem Rasen, der vielleicht nicht so aussieht wie der. Also, ja, Wahnsinn. Es ist wirklich unglaublich. Dass man dann doch so gut Fußball spielen konnte. Auf so einem Acker. Aber wir werden es sehen. Das ist nächste Woche. Nee, nächste Woche. Am Wochenende ist ja ist ein Auswärtsspiel. Ich glaube, das ist auch. Ich glaube, die sind auch froh für den Rasen. Tja. Philipp hatte mir noch was geschrieben. Wir hatten ja ein paar Fragen zu Rot-Weiß Essen letztes Mal. Und ja, er war der Meinung, Übrigens, Essen-Münster ist kein Derby, weil weit entfernt. Aber natürlich die Rivalität ist trotzdem da, seit über 20 Jahren hat er geschrieben. Aber halt nicht so die größte Rivalität. Also so hatte ich es auch im Kopf gehabt, dass die sich schon nicht mögen, dass da schon eine Rivalität ist, aber ja, natürlich kein Derby, weil es zu weit auseinander ist. Als wir noch vorgeschlagen hatten, Baumann zu holen, hat er gesagt, dass er hofft, dass sie eher Hopsch holen, was ich auch verstehen kann. Auch eine gute Idee. Von Halle nur Tuna Dennis. Er hat noch was mehr geschrieben, aber das lese ich nicht vor. Das ist ein bisschen nicht so nett. Und er ist der Meinung, Essen ist aktuell die viertbeste Mannschaft der Liga. Aber eben nicht in der Breite, was zum Problem werden kann. Genau. Und ich sehe es ähnlich. Also ich würde auch ein paar Vereine drüber sehen. Ich weiß nicht, ob ich auf viertbester kommen würde. Also ich sehe aktuell Regensburg-Dresden, Ingolstadt, Ulm. Also dann kommt aber schon Essen fast schon. Also 4-5 sehe ich noch über RWE.
Ja, ich auch. Mir hatte noch der liebe Andi, auch Essen-Fan, geschrieben. Kann mir nicht vorstellen, dass RWE Baumann holt. Wir haben im Sommer Ablöse für Wonitsch bezahlt. Der wird aufgebaut. Obus wird man nicht halten können. Eisfeld und Harenbruck laufen die Verträge aus.
Ja, kann auch sein. Also, aber da muss Wonitsch halt noch ein bisschen zulegen an Qualität. Weil ich finde, du brauchst halt wirklich dick Qualität da vorne.
Damit ja, aber der ist halt auch erst 20, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja, klar. Aber damit du wirklich zum Monster in der Liga werden kannst, fehlt hier einfach ein abgezockter Stürmer und dann kann da viel gehen.
Eben,
ich glaube trotzdem, dass da Essen. Ja, Dominik Baumann. Ich finde die Hopsch-Idee auch nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass du den holen kannst, wenn Haching die Liga hält. Ich glaube, dass der in Haching bleibt.
Ich bin nochmal zu Freiburg jetzt. Ich bin echt gespannt. Also ich fand die Leistung teilweise spielerisch richtig gut. Was die da jetzt noch rausholen können, ob die da nochmal so einen Mappenlauf machen können, ich weiß, das wäre dann sehr krass, ne? Also du musst ja, das ist ja 14 Punkte Rückstand, das ist schon extrem. Aber ja, ich glaube, Ziel werden sie sich erstmal gesetzt haben, nicht mehr Letzter zu werden, was auch schon nicht so leicht ist. Mal gucken, wie es weitergeht. Also, das war ja spielerisch zumindest ein bisschen vielversprechender als davor.
Ja, ich guck noch mal kurz hier die Deadline Days an. Also Essen hatte mit Brumme verlängert bis 25 plus Option. Und Freiburg hat Felix Allgeier nach Schalke abgegeben. Das war alles. Und dann sind wir beim letzten Spiel des Samstags und beim Sorgenkind. Beim Titelgeber dieser Folge. Bei Bielefeld.
Bielefeld gegen Viktoria Köln.
Magst du uns was berichten?
Bist du nicht dran?
Ja, kann ich auch. Mal machen wir es so, mal machen wir es so, dann mache ich aber. Ging damit los, Misuta übers Tor. Klos legt auf Bujelab, der knallt das Ding aber nicht ins Tor. Kersken hält einen Kopfball von Becker ziemlich stark. Thaddäus Monjo-Mumulu, so heißt der gute Mann, nach Ecke mit einer Großchance, die aber auch nicht im Tor versenkt werden kann. Schulz köpft dann eine Marseiler-Ecke ein zum 1:0. Bujelab verzieht erneut knapp. Biancardi kann einen Abpraller nicht versenken. Lannert probiert es aus der Distanz, trifft nicht und Philipp kann nach einer Einzelaktion abschließen, trifft zum 2:0. Und wenn man sich den Chancenwucher der Bielefelder anguckt, fragt man sich, wie hat Köln hier das Ding gezogen, aber machst du vorne keinen, kriegst du hinten ein. Alte, goldene Fußballerweisheit. Und für Mitch Kniert wird die Luft enger, nicht nur bei uns hier im Podcast, sondern auch offiziell, denn angeblich hat er das Endspiel, das Votum gegen Freiburg bekommen. Sollten sie da wieder erwartend verlieren, dann ist Mitch Kniert auf Bielefeld Geschichte, in Bielefeld, auf der Alm, so.
Ja, Ich glaube, dass es ein überraschend offensives Spiel sein wird gegen Freiburg. Erstens, weil Freiburg zuletzt sehr viele Tore in Freiburger Beteiligung gefallen sind. Und ich glaube, dass er das nutzen will. Also, ne, er muss da jetzt nochmal rauskommen. Bielefeld zudem will, muss natürlich Freiburg schlagen, als war klar abgeschlagener Tabellenletzter. Freiburg aber zuletzt verbessert. Ich kann mir vorstellen, dass es da ein Upset geben wird und dass Freiburg dieses Spiel möglicherweise sogar tatsächlich nicht verliert.
Ich glaube und nämlich auch und ich glaube, dass wir, ich gehe noch weiter, ich glaube sogar, dass Freiburg das Ding gewinnt.
Möglich.
Und wir nächste Woche einen neuen Bielefeld-Trainer haben.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Mitch Kniat wird diesen Spieltag nicht überleben. Sportlich.
Und wer weiß. Ich
hoffe, gesundheitlich schon.
Vielleicht ja Tobi Schweinsteiger.
Das wäre natürlich krass von Osnabrück nach Bielefeld, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber das wäre eine Bankrotterklärung. Aber es ist tatsächlich eine ähnliche Situation wie, ne? Es ist eine ähnliche Situation wie bei Meppen, ne? Aber das wäre schon, das wäre irre. Das wäre komplett irre.
Dann,
aber Bielefeld muss ja irgendwas sich ausdenken. Also das wäre verrückt.
Ja, da wäre halt die einzige Hoffnung, dass der irgendwie die Leute an der Ehre packt, ne? Weil er ist Bielefelder Jahrhunderttrainer.
Ja, nee, also da glaube ich
wirklich. Also nein, also ernst, wird nicht nochmal irgendwo random hergeholt. Das halte ich für, er hat dann doch weit überzogen.
Ja. Ja, Viktoria. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie.
Tabellenmittelfeld, ne, und die Viktoria halt.
Ja. Die Tordifferenz ist 0. Also das ist so Viktoria Köln in den Nutshell halt.
Ja. Schade eigentlich. Ich hätte gern die Saison lange und viel über Viktoria im oberen Ligabereich geredet. Weil ich finde den Kader sehr interessant und sehr, sehr gut.
Mhm.
Aber ist dem ist leider nicht so. Also müssen wir uns damit abgeben, wie es ist.
Ja. Wie du auch sagst, sie waren die unterlegene Mannschaft eigentlich, haben dann Nadelstiche setzen können und gewinnen das Ding in Bielefeld. Ja, und dann gehen wir, glaube ich, zum ersten Sonntagsspiel, oder?
Ja, ich wollte nochmal gucken. Ich bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher, ob es da noch Transfers gab. Bei den Bielefeldern gab es nämlich noch einen Abgang. Wladislav Czerny, den ich ja vor der Saison als Youngster der Saison gewählt hatte. Ja, das würde er jetzt nicht mehr. Ist zum TSV Havelse gewechselt. Und Wuppertal hat sich Tom Gerkens ausgeliehen von der Arminia. Das war auch dann alles am Deadline Day. Die Viktoria hat im Endeffekt nur Kevin Langford abgegeben. Der ist zu Offenbach. Marseiler hat man nicht ziehen lassen. Und dann kannst du jetzt zum ersten Sonntagsspiel übergehen. Ingolstadt gegen Dresden.
Ja, es war Topspiel. Und Ingolstadt, kann ich schon mal spoilern, gewann dieses Spiel mit 2-1. Und es startete mit einem Tor von Mause, der eine Ecke einköpfen kann zum 1-0. Dann kam der Neuzugang Gröning, früh für den verletzten Testrot. Und immer wenn der erwähnt wird, dann ist es meistens auch so, dass er dann ein Tor macht. Nämlich danach hat sich gut durchgesetzt und das 2-0 erzielt. Zimmerschied auf der anderen Seite mit einer Chance. Kopacz hat eine Chance gehabt an den Außenpfosten. Dann Könning. Was habe ich hier aufgeschrieben? Egal. Erneut mit einer Chance, aber haut den Ball drüber. Kutschke spielt auf Meißner, der dann zum 2-1 verwandeln kann, zum Anschlusstreffer. Und der Wiederkehrer, über den wir noch nicht geredet haben, Ahmed Aslan, auch nochmal mit einem Ball, der knapp vorbeigeht.
Ja, und so verliert Dresden.
So verliert Dresden, ja.
Schon wieder.
Also der Neuzugang, der Gröning, der scheint ja wirklich sehr vielversprechend zu sein. Und den sollte man, glaube ich, im Blick haben. Ist er Däne oder Norweger?
Das weiß ich gar nicht.
Ich habe es gerade wieder vergessen.
Ich glaube Däne.
Ganz kurz mal nachgucken.
Ich gucke schon.
Ja, ist Däne.
Können wir bitte darüber reden, dass Ingolstadt bei denen einfach ein gutes Händchen hat. Tobias Beck letzte Saison, Gröning dies hier, die Saison.
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Also, ist schon echt interessant. Und der hat so ein bisschen Stürmer, ja, Maße, die vielversprechend sind. Also, gerade mit so, mit Mause, dem Gröning, also der Ingolstadt, ja, gefällt mir.
Keller, sag ich schon. Kölner braut sich da ein gutes Gericht.
So ist es.
Und 2 Punkte Rückstand auf Rang 3 nur noch.
Und Dynamo nutzen ihre Chancen nicht.
Ja. Das altbekannte Problem. Das zieht sich die ganze Saison schon durch. Und das könnte langfristig zum Verhängnis werden.
Genau. Mit Arslan aber natürlich gut, dass man ihn holen konnte. Zurückholen konnte.
Schon Banger-Transfer, bin ich ehrlich. Ja. Im Gegenzug haben sie aber auch noch einen anderen Banger-Transfer gemacht. Denn, da haben wir ja schon drüber gesprochen, Oliver Batista Meyer ist zurückgekehrt nach Dresden von Ferl. Und am Deadline-Day ist er dann gewechselt. Für halbes Jahr Leihe samt Kaufoption in Höhe von 400 bis 600.000, irgendwo da soll die liegen. Zu den Grasshoppern nach Zürich in die Schweiz. Wie ich finde, ein von Dresden-Seite aus ziemlich dämliches Geschäft.
Mhm.
Weil jetzt angenommen, der funktioniert überhaupt nicht in Zürich. Dann kommt da wieder. Dann hast du den weiter auf der Payroll. So hättest du, weil ich glaube, dass Ferl nicht gefährlich geworden wäre im Aufstiegskampf.
Glaube ich auch nicht.
Für Dresden. Du hättest ihn auch in Ferl lassen können. Da hätte er wahrscheinlich weiter geballt. Und dann hättest du ihn im Sommer für dick Geld verscherbeln können.
Ja, genau das ist es ja. Ich glaube, das dick Geld, das war auch eine Strategie, die nicht ganz aufgegangen ist. Ist jetzt im Winter zumindest.
Im Sommer wärst du den dann für. Boah, also wenn der so weitergespielt hätte in Ferl, wovon ich ausgehen würde, dann hättest du den im Sommer für eine hohe sechsstellige, wenn nicht sogar schon siebenstellig abgeben können.
Das vermute ich auch.
Und von daher finde ich, das ist ein Minusgeschäft und ein dämliches Geschäft von Dresden. Vielleicht haben die Verantwortlichen auch gehofft, dass das irgendwie funktioniert mit ihm innerhalb des Kaders. Ja, Markus Anfang ist so ein Trainer, wenn du dich einmal mit dem überworfen hast, dann war es das für dich. Und ja, warum ich diese These aufstelle, man schaue sich die Werder-Doku an, man guckt, man achtet darauf oder man sollte mal darauf achten, was Markus Anfang zu der Füllkrug schubst Clemens Fritz in Sandhausen in der Kabine weg Thematik sagt. Da ist schon relativ klar zu hören, dass er eigentlich keine Lust hatte auf Niklas Füllkrug. Ihn halt aber hat spielen lassen müssen, weil zu teuer, um auf der Bank zu sitzen und so weiter und so fort. Druck von Fans. Ja, Batista Meyer lässt man halt ziehen. Sportlich, glaube ich, hätte er extrem Mehrwert gehabt für Dresden. Aus dem Grund hätte ich es auch verstanden. Oder wenn man ihn natürlich verkauft gekriegt hätte. Das hat nicht geklappt. Man hat da mit der Gefahr gespielt, dass er dann doch ein halbes Jahr nochmal per Leihe irgendwo spielt. Und wenn er jetzt scheitern sollte in Zürich, dann wird er nicht für das im Sommer wechseln können, für das er hätte gehen können, wenn er in Ferl geblieben wäre.
Ja, aber da muss man natürlich bedenken, dass Ferl da auch bei einer geringeren Summe schwach wird, ne?
Ja, natürlich.
Also wenn du als großer Verein sagst, ey, wir bieten Ferl einen niedrigen Betrag, werden sie halt sagen, ja, weil sie aus taktischen Gründen wissen, der Verein nimmt das an. Und ja, Dynamo könnte vielleicht ein bisschen höher pokern.
Ja.
Ja. Und Dresden verliert so ein bisschen Oberwasser. Es steht natürlich weiterhin auf Platz 2. Aber Ingolstadt nähert sich. Und Ulm, ja, Ulm ist auch noch da. Aber ich denke, Das sollte auf lange Sicht funktionieren, gerade mit einem Arslan, der dann wieder da ist, ne?
Ja.
Aber es wäre schon traurig, wenn es wieder ganz knapp am Aufstieg scheitern würde mit Ahmed Aslan. Das wäre, ja.
Aufgewärmt schmeckt am Ende nur Gulasch.
So würde ich es mal
betiteln.
Was Waldhof zuletzt gespielt hat, war auch ziemlicher Gulasch. Aber da hat sich was geändert. Aber lass uns erstmal auf das Spielerische angehen.
Ja, gerne. Denn Beuth setzt sich durch und verwandelt zum 1:0. Kulis verwandelt zweiten Ball zum Ausgleich. Dann da steht es 1:1. Neuzugang Martin Kubilanski am Transfer-Deadline-Day gekommen von der VSG. Altglienicke hat eine gute Chance, trifft allerdings nicht. Beuth steht am zweiten Pfosten völlig blank, vergibt die Chance. Nochmal Beuth vergibt, diesmal erneut, aber mit Kopf. Jans mit einem Bock, Kulis kann aber auf der Linie retten. Wehkamp vergibt die eine Chance. Wehkamp trifft per Kopf zum 1:2. Und wenn Cello Seger trifft, dann sind es immer Traumtore. Immer außer Distanz. 2:2 entstand. Ach ja, und immer wichtig.
Genau. Und so rettet sich der neue Waldhof-Trainer, den wir so ein bisschen, ich will nicht sagen, hergeredet haben, aber nee, gefordert das haben wir eigentlich haben. Nicht gefordert haben, besser gesagt, ja. Marco Antwerpen hat nämlich für Rüdiger Rehm übernommen. Und die ewigen Rüdiger Rehm-Tiraden von Jonas Hör haben ein Ende gefunden.
Richtig. Bis er irgendwie irgendwo wieder ist. Oh, pass mal auf, Bielefeld kommt vielleicht auf die Idee.
Rüdiger Rehm? Das glaube ich nicht.
Ja, von wegen hat halt einen Namen. Und auch wenn das jetzt in Mannheim schief ging, hat er ja ein Standing, auch wenn ich nichts von ihm halte.
Dann würde man ja einem direkten Konkurrenten da unten
einen Gefallen
von der Payroll nehmen. Ja, genau. Weiß ich nicht, ob man das
tut. Bielefeld hat leider in den letzten Jahren so viel komische und schlechte Entscheidungen getroffen. Da halte ich die für nicht unrealistisch.
Ja, Marco Antwerpen, ne?
Ja.
Das Spiel wird deutlich defensiver werden.
Aber ich finde es richtig. Und genau so musst du es halt jetzt auch irgendwie versuchen zu machen.
Ja.
Weil Mannheims Problem diese Saison ist die Defensive. Und die musst du
ja, und
gerade da, wo du jetzt bist. Weil du hinten raus einfach, du spielst halt noch gegen die direkte Konkurrenz da unten. Und wenn du deine Defensive im Griff hast, dann brauchst du dir keine Sorgen um deine Offensive machen, weil die Offensiven der Gegner sind oft, also der direkten Konkurrenten da unten, sind nicht unbedingt die stärksten. Und wenn du da einfach eine vernünftig funktionierende Defensive hast, dann brauchst du dir dahingehend schon mal keinen Kopf machen, da irgendwie blöde Dinger zu schlucken. Und das kann Marco Antwerpen. Wenn er eins kann, dann Defensive dicht machen.
Ja. Ja, ich glaube, Bielefeld wird sich ein bisschen ärgern, dass er weg ist.
Ja, sehr.
Weil genau den hätte Bielefeld auch gebraucht. Punkt.
Oh.
Also sind wir schon beim letzten Spiel, ne?
Ja, ich wollte nochmal hier ganz kurz schauen, ob es da noch transfermäßig, deadline-mäßig was gab. Noch nachgereicht von dem Spiel davor, Ingolstadt, gab es eben nichts am Deadline-Day bis auf Gröning, den hatten wir ja angesprochen, bei Dresden eben Arslan und Batista Meyer. In Mannheim ist nochmal was passiert, denn der Waldhof hat Gattermeier abgegeben. Der ist zurück in die Heimat nach Österreich zu Amstetten oder Amstetten, wie auch immer, bis zum Sommer auf Leihbasis. Parallel haben sie sich fürs Tor mit Omar Hanin verstärkt und reagieren so auf die Verletzung von Jan-Christoph Bartels. Kubilanski haben wir ja bereits angesprochen und auch Lukas Klünter ist in Mannheim gelandet, ein Außenverteidiger, Rechtsverteidiger. Er war bis Sommer 23 in Bielefeld unterwegs, jetzt also in Mannheim. Und die Preußen Münster hat nichts gemacht. Am 26.01. Dominik Stetzig geholt als Wutenersatz. Das war allerdings auch das Einzige am Deadline-Day. Blieben die ohne alles. Und dann haben wir Das letzte Spiel des 24. Spieltags. Tabellenvorletzter gegen Tabellenführer. MSV Duisburg gegen Jahn Regensburg. Marco kann uns da mehr zu sagen.
Ja, es ging los. Faber mit einem Ball auf Ansbach, aber Müller kann den Ball halten. Dann Kölle mit einer Chance, den Weidinger als Vertretung hält. Und Hut nutzt den zweiten Ball, ist aber vielleicht abseits, aber es fällt das 1:0 für Jahn Regensburg. Ich konnte mal jetzt, glaube ich, nicht genau auflesen, ob abseits war, aber es sah schon verdächtig dann raus. Knoll aus der zweiten Reihe mit einer Chance, dann nochmal per Kopf, aber wieder vergeblich. Und ein Doppelpass zwischen Ansbach und Hain, an den Pfosten dann der Ball und dann zum Schluss nochmal Kölle knapp am Tor vorbei mit dem Kopf. Und Duisburg verliert erneut gegen Jahn Regensburg und muss ich aber sagen, Duisburg hat ja ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, Regensburg hatte gerade in der ersten Halbzeit sehr gute Phasen, in der zweiten, die zweite gehörte dann klar Duisburg, aber es hat nicht gereicht.
Jo, und Regensburg ist aber auch nicht die Mannschaft, die du jetzt Duisburg schlagen musst.
Nee, aber also mit der Leistung kann man da schon einen Punkt holen.
Ja, das auf jeden Fall.
Und du musst aktuell jeden schlagen, damit du noch drin bleibst.
Ja, das schon. Aber ich würde Regensburg da nicht zu hoch hängen.
Ja.
Da gibt es ganz, ganz andere Kaliber, die du viel, viel dringender schlagen musst als Regensburg. Das wissen die aber auch in Duisburg.
Genau. Schamas hat die Weisheit des Tages rausgehauen. Er möchte jetzt, dass Duisburg mehr gewinnt als verliert. Also der Mann ist in seiner seiner großen Weisheit unübertroffen.
Wasser ist nass, ne?
Ja.
Ach, das ist auch schon wieder so eine Durchfallaussage, ne? Da kriege ich echt Durchfall bei.
Ich glaube, ich sehe uns noch Schamas irgendwann mal ein Schnipsel im Intro. Vielleicht kann man mal Jonjic ersetzen mit mach das Ding.
Ich mach das hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Genau. Das vielleicht mal ersetzen durch eine Schamas-Aussage. Aber ich warte mal noch, ob da noch was Gutes kommt.
Wir gucken. Wir sind auf der Suche, liebe Leute.
Wir warten ab.
Wir schauen auch einmal noch auf den Deadline Day der beiden Teams. Der MSV hatte am Deadline Day Erik Zenger verpflichtet, ablösefrei vom freien Markt. Janda wäre fast abgegangen zu Nürnberg, wechselt aber erst im Sommer. Bleibt also den Duisburgern noch das halbe Jahr. Bleibt einfach das halbe Jahr noch. Und Regensburg verleiht Eichinger an Greifswald, aber das war schon am 26. Januar der Fall. Also die sind am Deadline Day ruhig geblieben. Und damit hätten wir nur noch zwei Nachholspiele.
Ja, genau.
Zu besprechen. 60 Essen. 60 gewinnt 2-0.
Ja, wir haben jetzt deswegen keine Notizen zu den beiden Spielen vorbereitet, aber wir können kurz drüber reden.
Ja.
Genau, 60 kann so ein bisschen die Delle wieder ausgleichen und schlägt Rot-Weiß Essen zu Hause. Aber
genau deswegen ist Essen nicht Top 4, lieber Philipp.
Genau. Ja, ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit hatte 60 dann doch viele, viele Spielanteile, wo Essen dann so ein bisschen in der zweiten Halbzeit das an sich reißen konnte. Aber ja, am Ende schießt du dann kein Tor und verlierst diese Spiele gegen 60. Richtig.
Von den Neuzugängen hat übrigens nur Abednan Kishi von Beginn an gespielt. Güler und Muteba blieben 90 Minuten auf der Bank. Rheinthaler wurde in der 81. Minute eingewechselt, Nankishi in der 68. ausgewechselt. Nichts Ungewöhnliches, Nankishi kann 60-70 Minuten laufen, dann war es das.
Ja. Ja, und beim zweiten Nachholspiel Unterhaching gegen Halle, das ist gestern passiert.
Ja.
Und da würde ich mal sagen, Halle bleibt ohne Tor, war aber ein relativ ausgeglichenes Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit ging viel hin und her. Und weiß nicht, ob das 2-0 da ein faires Ergebnis ist. Ich glaube, ein Unentschieden hättest du auch getan.
Ja, das Ergebnis ließ sich am Ende wieder deutlicher, als das Spiel im Endeffekt war.
Genau.
Gut, zwei Tagesordnungspunkte haben wir noch.
Das ist es.
Podcast Prinz und Tipp.
Den, ja, ich muss sagen,
wie nimmst du?
Ich habe mich schwer getan. Ja, ich fand's schwierig.
Ich auch.
Ich fand's echt schwierig, diesen Spieltag.
Der war so unspektakulär, fand ich, jetzt mal abgesehen von Freiburg.
Genau, und von diesem Spiel habe ich tatsächlich auch meinen Podcast-Prinzen. Ich habe mich nach ein bisschen Überlegen für Marvin Obus entschieden.
Ja, hatte ich auch überlegt. Habe ich aber nicht genommen. Ich habe mich für Gerrit Wehkamp entschieden. Von Waldhof, in der Partie Waldhof von Münster. Gegen Münster, aber für Preußen Münster. Hat einfach auch häufiger in dieser Saison schon gute Leistungen gezeigt und finde ich dann insgesamt fair, dass
auch nach Einwechslung, ne?
Dass er den Podcast-Prinzen-Titel von mir bekommt und genau nach Einwechslung hat er das 2-1 gemacht. Ja, am Ende ging es trotzdem unentschieden aus, aber er war nach Einwechslung direkt ein Faktor. Und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison.
Ich habe auch Gröning drüber nachgedacht, als Neuzugang bei Ingolstadt, einfach weil es ein guter Einstand war.
Der, glaube ich, kommt noch mal.
Glaube ich auch.
Und ich glaube, in Wehkamp kommt nicht noch mal so zügig, auch wenn Münster gut dasteht oder ganz gut dasteht.
Ja.
Dann rein in die Tipps.
Rein in die Tipps. Da will ich mal ganz kurz gucken. Ich habe tatsächlich gar nicht reingeguckt. Ich mache Kicktipp immer nur jetzt auf. Und ich meine, dass ich letzte Woche gar nicht mal so schlecht getippt habe, würde ich behaupten. Bin ich in der falschen... Warte mal. Achso, ist das schon der neue Spieltag. Kann ich das irgendwo nochmal sehen?
Also ich kann sagen, ich habe glorreiche 9 Punkte geholt.
Wo sieht man das denn nochmal? Spieltagspunkte.
Na, du bist so gelb.
Ja, Spieltagspunkte meine ich.
Naja, so, du gehst auf die Tabelle und dann hast du da oben diese 3 Striche Filter. Da gehst du dann ein nach hinten auf 24. Spieltag.
Mhm.
Ich kann das ja schon mal vorwegnehmen. Ich habe 9 Punkte geholt. Spieltagssieger ist der Rot-Weiße. Mit
kannst
21
du gucken, wie
viele
Punkte ich geholt habe?
Sehr konstant. Oh, welcher Platz warst du denn in etwa?
Ich bin 83.
Du hast 15 geholt. Stark.
Ja, siehst du, hatte ich doch gut im Kopf, dass ich da
kletterst ganz gut abgehört. Kletterst 4 Plätze nach oben. Ich habe 9 Punkte geholt und kletter trotzdem 2 Plätze. Naja, Spieltagssieger, wie gesagt, der Rot-Weiße, 21 Punkte geholt, sehr stark, sehr konstant. 14 Plätze geht es damit nach oben. An der Spitze tut sich nichts, Marcel 1846 bleibt Tabellenführer mit 8 Punkten, die er am vergangenen Spieltag geholt hat, steht jetzt bei 303. Bei dem Thema der Verfolger ändert sich ein bisschen was. Preußen Hameln überholt NDSVM. Und hat nun mit 17 Punkten, die er geholt hat, 298 Punkte und ist damit nur noch 5 Punkte hinter Tabellenführer Marcel. NDSVM rutscht auf Rang 3 zurück. Aber keine Sorge, das ist noch nicht so gefährlich. Denn da sind es 295 Punkte insgesamt. 9 Punkte wurden da geholt.
Jo, und jetzt geht's in die Tipps.
Richtig, und du darfst
möchtest
anfangen.
Du
mit Viktoria Dortmund.
Okay. Ich verstehe nicht, also es stehen ja immer Quoten drunter bei Kicktipp, warum Viktoria hier so ein großer Favorit ist. Weil ich Dortmund zuletzt gar nicht so schlecht finde. Beziehungsweise die ganze Saison nicht. Und deswegen sage ich entgegen den Quoten, dass Dortmund gewinnt mit 2-1.
Ich sage das gleiche Ergebnis, aber andersrum.
Mhm.
Köln gewinnt 2-1.
Dann darfst du weitermachen mit Regensburg gegen Essen.
Regensburg gegen Essen. Regensburg gewinnt das 3-2.
Das sind mir viel zu viele Tore. Ich sage, das wird ein gepflichtetes 0-0.
Ja, wir werden sehen. Preußen-Sandhausen.
Preußen-Sandhausen. Ebenfalls relativ ausgeglichen, glaube ich. Da fallen aber mehr Tore. 2-2.
1-1.
Dann bist du noch mit Ulm gegen Mannheim.
Der Waldhof gewinnt mit 2-1.
Oh, okay.
Antwerpen hat jetzt eine volle Trainingswoche.
Ja, ich Boah, ich weiß ich nicht. Ich denke, dass Mannheim ganz gut spielen wird, aber Ulm macht am Ende so einen Lucky Punch 1-0 Ulm.
Dann sag mir mal was bei Verl Duisburg.
Auch hier finde ich die Quoten nicht ganz angemessen. Ich glaube schon, dass Duisburg hier durchaus eine Chance hat. Gerade Verl ist nicht unbedingt super heimstark. Deswegen glaube ich, dass Duisburg gewinnen wird. Und zwar mit 2-0.
Ja. Ich gehe mit, dass Duisburg das Ding gewinnen wird. Aber nicht zu 0. 2-1.
Dann bist du dran mit Dynamo gegen Lübeck.
Dynamo nutzt ihre Chancen wieder nicht.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, ich habe ich zwar gegen Ingolstadt schon gesagt, aber hier, glaube ich, wird es spätestens wieder soweit sein. Dresden gewinnt hoch mit 5-1.
Okay. Ballern sich den Frust von der Seele.
Ja.
Freiburg-Bielefeld.
Freiburg gegen Bielefeld, ja. Wir haben beide schon überlegt, dass Freiburg hier möglicherweise gewinnen könnte, denn Freiburg ist heimstark, gerade da bei sich da im Dreisam. Komischen Streisamstadion. In dem schrägen Ding da. Und da werden, glaube ich, echt viele Tore fallen. Freiburg gewinnt das mit 3-2.
Tschüss, Mitch Kniat. Freiburg gewinnt 3-0.
Oh, ja, dann auf, also, boah, nee, das glaube ich nicht. Dann bist du dran mit Halle gegen Aue.
0-2.
Meinst du, Halle schießt kein Tor?
Jo, meine
ich. Ah, ich sag,
haben gegen Haching auch nicht getroffen.
Ich glaube, sie verlieren, aber sie schießen Tor 2-1 für Aue.
Dann das bayerische Duell. München 60 gegen Ingolstadt.
Ja, so gut 60 gut drauf ist, aber Ingolstadt ist noch besser drauf. Die gewinnen in München mit, lass knapp sein, 2-1.
Dann sage ich 3-2.
Und auch, obwohl es abgesagt ist, tippen wir es trotzdem, damit wir da keine Lücke haben, wenn es irgendwann nachgeholt wird. Saarbrücken gegen Unterhaching.
2-2, neutralisierend.
In Saarbrücken heimstark. Pa. 1-1.
Ja. Gut, dein Podcast-Prinz-Tipp?
Mein Podcast-Prinz-Tipp, jetzt habe ich schon die Tipps leer gemacht. Achso, ja, also wahrscheinlich, ich will kein Dresdner jedes Mal nehmen, das ist einfach langweilig. Deswegen nehme ich Kölle von Duisburg.
Ja, ich nehme Freiburger. Und zwar nehme ich Marino.
Auch gut.
Hat mir beim 4-3 gut gefallen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ein bisschen kürzer als normalerweise, hat aber den Hintergrund, dass wir ja das Ganze etwas später als sonst für euch zur Verfügung stellen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Geht am Wochenende ins Stadion. Bleibt gesund, bleibt sportlich und weise nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle hin. 2für3.podcast auf Instagram. Zusätzlich findet ihr mich unter @allaboutsports auf Instagram und auf Twitter findet ihr uns beide. Den Marco als @DorfVader und mich als @allaboutsport. Für mich war es das für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Letzte Worte gehen an Marco. Ciao, ciao.
Genau, noch zwei Dinge. Einmal möchte ich noch einmal wieder hinweisen, dass ihr uns auch unterstützen könnt bei PayPal. Die Einnahmen dafür gehen zu 100% in die Finanzierung des Gewinns unseres Tippspiels. Wer nämlich dort Erster wird, gewinnt ein Trikot des Drittligisten, also wahlweise Drittligisten oder auch ein anderes. Der zweite Platz bekommt einen Wimpel zur Verfügung gestellt von Pierre Starschwein. Danke nochmal dafür. Und die zweite Sache, schreibt uns immer gerne, also das ist natürlich nur so dahingesagt jedes Mal, aber schreibt uns wirklich gerne immer Kritik und Verbesserungsvorschläge, die hören wir uns gerne an und versuchen die auch umzusetzen. Zum Beispiel jetzt im Laufe der letzten Woche kam ein Hinweis von wegen, Ja, die Folge war ein bisschen tontechnisch ein bisschen schlecht gebalanced, dass ich, glaube ich, sehr laut war und du ein bisschen leise. Das ist hilfreich, das heißt, dass ich da an verschiedenen Stellen dann nochmal reinhöre, einfach weil ich gerade, was so das Balancing angeht, dann einmal reinhöre, hoffe, dass das, ne, und dann passt es an der Stelle und dann höre ich vielleicht nochmal am Ende rein, gucke, ob das gleich ist, aber ja, das ist ein Hinweis, wo man dann halt auch aktiv direkt verbessern kann. Ich hoffe, der Ton ist heute besser gewesen. Wenn nicht, schreibt uns gerne. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Geht ins Stadion und wir sind raus. Bis dann, ciao.